5 Sterne auf 2 Rädern, ein Podcast von und mit Jeanette Bastian. Mit dem Fahrrad durch Europa. Im Gepäck Gedanken für Mindset, Management und Fernweh. Ich trete in die Pedale. Der Regen läuft mir übers eh schon plitschnasse Gesicht. Die Plastiktüten kleben matschig über den durchweichten Turnschuhen. Fahrtwind vom Fahrrad gibt's nicht. Ich fahre 5 km/h die Stunde. Und dann biege ich um die Ecke und sehe endlich den Gipfel. Ich heule und lache zugleich, schreie. Niemand hört das. Da oben ist keiner. Auf 2000 Metern Höhe. Da sind nur die Berge, die Aussicht über den Pass und die Aussicht auf die Abfahrt. Das sind Momentaufnahmen, die es so nur beim Radreisen gibt und über die es sich zu sprechen lohnt, weil sie nachhaltig dein Leben verändern können. Mein Name ist Andrea Peters, ich bin freie Journalistin und das war gerade ein Einblick in meine persönliche Alpenüberquerung in Richtung Venedig. Und das hier, was ihr hier hört, ist 5 Sterne auf 2 Rädern. Der Podcast von und mit Jeanette Bastian. Hi Jeanette, schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, ich freue mich auch, dass wir uns heute sehen und hören vor allen Dingen.
Genau, wir sitzen uns digital gegenüber, haben gerade nochmal das Mikro getestet, irgendwie bei dieser ersten Folge ganz, ganz wichtig. Und hier in diesem Podcast geht's um deine Erfahrungen beim Radreisen. Stand jetzt ist, du machst das seit 15 Jahren. In wenigen Tagen geht die nächste Reise los nach Venedig. Wie geht's dir so kurz davor?
Die Aufregung steigt, weil ich tatsächlich das erste Mal seit 5 Jahren wieder solo unterwegs bin. Die letzten Jahre haben mich immer Freundinnen begleitet, weil sie von meinen Erzählungen mit den Radreisen sehr begeistert waren. Hat mir auch Spaß gemacht mit Freundinnen, aber dieses Jahr habe ich gesagt, einmal muss solo dabei sein.
Ja, also die Radreisen sind wirklich ansteckend, ne? Also viele auch, die so die Radreise-Podcast dann hören oder vielleicht auch diesen Podcast hören, die haben 1000 Fragen und wir versuchen ganz viele von diesen Fragen zu beantworten. Was packe ich, aber auch wie verändert so eine Radreise mein Leben oder vielleicht auch ja dieses empowernde Gefühl, was wir haben. Jeanette, du bist aber eben nicht nur Radreisende, du bist seit über 30 Jahren in der IT. Hast jetzt ein Buch geschrieben, in dem du deine Erfahrungen aus dem Urlaub, den Hotels zusammenfasst und auf die IT-Service-Welt übertragen hast. Wir verlinken das natürlich für euch in den Shownotes. Klickt da unbedingt mal rein. 5 Sterne für die IT heißt das Buch. Und Jeanette, sollen wir dir erstmal sagen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Weil das war ja auch über dieses Buch, ne?
Ja, genau, Andrea. Das war, ich möchte jetzt nicht sagen, Liebe auf den ersten Blick, aber ich glaube, wir haben uns im Interview kennengelernt und das war der erste Moment, wo ich mich bei den Medientagen von Hermann Scherer wirklich wohlgefühlt habe. Vorher musste ich mal in so eine schwarze Kamera reinblicken, das war wie so ein schwarzes Loch und fühlte mich dann nicht so wohl. Und wir beide haben dann auf der Couch gesessen und du hast mir dann so herzliche Fragen gestellt, wo ich mich wohlgefühlt habe und gesagt habe, wow, das ist ein schönes Interview. Und dann hast du mir erzählt, dass du auch Fahrrad fährst und ja, dann ist die Idee vom Podcast entstanden.
Und weißt du, dass ich finde, die Radreisenden sind irgendwie auch so ein spezielles Völkchen. Das sind neugierige Leute, die sind sehr naturverbunden und auch wenn man solo unterwegs ist, ich bin auch ganz oft solo unterwegs, hat man doch diese bestimmte Verbundenheit, wie ich finde. Also schreibt uns mal gerne in die Kommentare, gibt es ja jetzt überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify oder so, die Kommentarfunktion. Schreibt da mal rein, was euer besonderer Moment irgendwie unterwegs ist, der euch sehr verbunden gefühlt hat mit der Natur, mit der Radreisecrew und so weiter. Und Jeanette, was du dann halt gesagt hast bei diesem Event war, hey, ich fahre im Juni 2026 los und zwar nach Venedig. Und das würde ich gerne dokumentieren. Und eben diese Serviceleistungen unterwegs von den Ländern, die du dann mit dem Rad bereist, dokumentieren. Ne? Weil du hast ja eben dieses 5 Sterne für die IT ist die Idee. Du überträgst das aus der Servicewelt, was eben im Hotel gut läuft. Oder auch wenn du irgendwo ein Getränk kaufst oder so, in einem Supermarkt und so weiter. Das überträgst du auf die IT-Welt. Das hast du eben in Deutschland gemacht. Und jetzt geht's für dich nach Italien. Und was ich super klasse finde, ist, dass du eben so ein bisschen die italienische Mentalität dann ja auch kennenlernst und das auf die Servicewelt überträgst, ne?
Genau, das ist der Reiz diesmal, dass ich gesagt habe, mal weg von diesen, in Deutschland gibt es ja sehr, sehr hochwertige Unterkünfte, auch in Österreich und Italien macht es ja eigentlich aus, diese kleinen charmanten Unterkünfte, diese charmanten Restaurants, die Pizzerien und so weiter und da nochmal ein bisschen mit einem anderen Blick mal drauf zu werfen und diese Impressionen einfach mal mitzunehmen, was da passiert eigentlich, ohne dass da groß 5 Sterne draufstehen muss.
Ja, und wir haben ja auch gesagt, eigentlich ist es so, eine Folge pro Radreise, weil du wirst noch einige in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren machen, wäre total verschenkt, weil wir wollen ein bisschen länger auch darüber sprechen, natürlich über diese Serviceleistungen auch, aber vor allem auch, welche Bilder siehst du, welche Menschen triffst du, welche Überraschungen erlebst du, und dann haben wir gesagt, wir machen eben 3 Folgen immer, ne? Das hier ist die allererste Folge von diesem Podcast, wir starten also jetzt sozusagen in diesem Podcast gemeinsam, du startest in wenigen Tagen auf deine Venedig-Tour und wir haben gesagt, wir machen vorher eine Episode, währenddessen und dann eben auch zum Schluss, damit wir so ein bisschen nochmal ein Fazit ziehen. Also es ist wirklich deine persönliche Reise in Richtung Venedig und deswegen würde ich jetzt sagen, so wie das auch echte Radreisende machen, wir nerden jetzt erstmal ein bisschen ab und schauen auf die Tour. 5 Sterne im Sattel. Okay, Janet, also kurz mal abnörden, wie viele Kilometer, konkrete Route, wo startest du, wo endest du, wie viele Tage, wie schwer ist dein Gepäck, hau mal raus.
Okay, natürlich muss ich es erstmal zugeben, ich fahre natürlich mit dem E-Bike, weil ich liebe E-Bikes deswegen, weil sie mir die Freiheit geben, auf der Route mich anders zu entscheiden. Also natürlich werde ich wahrscheinlich unterhalb der Gipfel bleiben, das heißt, ich fahre dann durch die Täler halt. Aber ich hätte die Chance, wenn ich was Schönes sehe oben auf dem Berg, dass ich sage, boah, das gönne ich mir jetzt und fahre einfach hoch und schalte ein Turbo ein. Also E-Bike ist für mich so ein Teil von der Freiheit, die beim Fahrradfahren da ist. Ansonsten bin ich tatsächlich unterwegs vom Brixen aus. Also ich fahre mit einem Zug dorthin, gönne mir die Bahn, hoffe, dass sie mich auch dann dort pünktlich hinbringt.
Wo ist das genau?
In Brixen ist hinter Sterzing, also praktisch auf der nördlichen italienischen Seite. Und von dort aus fahre ich dann quer rüber nach Toblach. Das ist dann das Tor für mich, dann durch die Dolomiten durch. Das heißt, ich fahre dann an den Dreizinnenblick vorbei. Das war für mich, das ist der Höhepunkt für mich. Dann Cortina d'Ampezzo. Und dann mache ich noch kurz vor Venedig so einen Abstecher in den Prosecco-Hügel. Das ist so ein kleines, sag ich mal, Highlight auch, oder zweite Highlight für mich, weil ich glaube, das ist noch nicht so bekannt vor Venedig. Wurde auch jetzt vor kurzem erst so UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Und ja, das würde ich noch gerne mitnehmen vor den Toren Venedig. Ansonsten durchschnittlich mit einem E-Bike, damit ich es nicht aufladen muss unterwegs, plane ich immer so zwischen 90 und 110 Kilometer und so zwischen 1000 und 1200 Höhenmeter. Also das schaffe ich ganz gut, ohne aufzuladen. Und das ist so mein Ziel immer. Und entsprechend habe ich meine Strecken so eingeteilt. Und das werden ungefähr 4 Tage sein, die ich dann unterwegs bin. Und dann in Venedig einfahren kann und ja, dann die Stadt noch genießen kann, 2 Tage.
Ja, ich war ja mit dem Fahrrad in Venedig und ich kann dir sagen, also erstmal tolle Tour, tolle Planung, aber es wird natürlich alles anders kommen. Und ich verrate dir aber noch nicht, was in Venedig so anders kommen wird. Ich habe es erlebt, war sehr erstaunt und ich bin aber natürlich, also übers Kilogramm Gepäck braucht man übrigens nicht reden, glaube ich, weil wenn du mit dem E-Bike bist, ne, dann ist das nicht so relevant. Wenn ihr aber ohne E-Bike unterwegs seid, ne, dann denkt immer noch dran, wenn ihr auch packt, dass ihr eher leichtere Sachen nehmt, logischerweise einmal lange Klamotten, einmal kurze Klamotten und das war es eigentlich. Am besten schlaft ihr in dem Zeug auch. Und ich nehme dann immer noch ein Messer, ein Pfefferspray und mein Zelt mit. Das hört sich jetzt erstmal radikal an, aber es hat mir auch schon häufig geholfen. Ja, nicht gegen Menschen, sondern gegen Tiere oder wenn irgendwie was unterwegs war oder einfach mal um den Käse in Frankreich runterzuschneiden. Ja, wenn man ein Baguette geschenkt bekommt, weil diese Dinge passieren ja auch unterwegs auf der Tour. Und wenn du sagst, du bist dann unterwegs in Richtung Venedig, ne, mit dem E-Bike und du hast das ja mehr entschuldigend gesagt mit diesem E-Bike. Und ich muss ja sagen, finde ich gar nicht, weil ich habe ja eben schon mal erwähnt, das ist so sehr ansteckend mit dem Radreisen und ich habe natürlich auch meine Freundin angesteckt. Da habe ich noch im Sauerland gewohnt, in Soest. Ich wohne jetzt derzeit in Berlin und bleibe auch erstmal hier. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Klar, als Journalistin, ne, Berlin ist das top. Du bist in Potsdam gerade, glaube ich, oder Jeanette?
Na, ich bin jetzt tatsächlich im Bayerischen Wald, dort wohne ich. In Potsdam arbeite ich sehr oft, aber im Bayerischen Wald wohne ich und deswegen habe ich auch die Berge vor der Tür, kann halt auch mittags mal kurz raus. Und das ist auch die Freiheit vom E-Bike, einfach mal losfahren. Ja.
Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, auch mit meinen Freundinnen. Ne? Die waren dann halt so begeistert von diesen Touren und ich kam dann immer muskulös und braun gebrannt zurück. Ne? Ich hatte sogar Muskeln im kleinen Zeh, ich sage es dir. Die haben mich ausgelacht, die haben meine Zehen gesehen und sagen so, Andrea, hast du recht, du hast Muskeln im kleinen Zeh. Und die haben dann gesagt, nee, ich könnte mir das nicht zutrauen und so weiter. Dann habe ich gesagt, Moment mal. Wir können auch alle uns ein E-Bike leihen. Wir können viel quatschen. Wir können viel die Zeit verbringen, auch mal am See, um zu rasten, ja. Und wir müssen ja nicht unbedingt im Zelt schlafen. Mit Messer und Pfefferspray neben Kopfkissen, so nach dem Motto. Deswegen, Jeanette, ich finde das toll, dass du das machst. Und ich finde das toll, dass das auch eine Inspiration für viele ist, die vielleicht sagen, ich traue mich das ganze Ding noch nicht. Und du hast auch besondere Orte, wo du dann schläfst, ne? Was hast du da so geplant? Noch nicht alles verraten. Ich werde ja noch die Unterwegsfolge. Da möchte ich alles noch hören.
Aber tatsächlich, wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich natürlich die Freiheit auch, was mir zu suchen, was mir persönlich gefällt, auf keine Rücksicht nehmen muss, keine Doppelzimmer buchen muss etc. Und deswegen schlafe ich sehr, sehr gerne auch in Klöstern. Also ich bin jetzt nicht religiös, aber ich schlafe gerne in Klöstern, weil mich die Einfachheit dort fasziniert und die Ruhe.
Mhm. Aber ist das nicht unheimlich kalt in einem Kloster? Weißt du, so Kirchen und Klöster finde ich so kalt irgendwie vom.
Nein, auch ich glaube, bin überzeugt, dass die auch warme Zimmer haben. Es sind einfach.
Wir werden es erleben.
Sie sind einfach und ich glaube, das passt auch dazu, wie du es auch gesagt hast, mit dem Gepäck. Gerade beim E-Bike muss man natürlich auch aufs Gepäck aufpassen, weil jeder Kilo ist ein Kilometer weniger Akku.
Oh, okay, gut zu wissen.
Das passt halt dann auch dazu, dieses einfache Gepäck und die einfache Schlafmöglichkeiten. Das ist für mich stimmig.
Okay, du sprichst gerade das Gepäck an, dann lass uns doch nochmal genauer da reingucken. 5 Sterne im Gepäck. Was ist so dein absolutes Must-Have? Was musst du mitnehmen und worauf möchtest du auf keinen Fall verzichten?
So traurig wie es ist, aber tatsächlich das Handy ist das Wichtigste, weil das mein Kommunikationsmittel ist. Zum einen natürlich für die Strecke, zum anderen natürlich auch für die, vielleicht auch zum Übersetzen, weil ich bin jetzt kein so großes Sprachgenie. Deswegen glaube ich, in Italien, in der tiefsten Tiefen von Italien, glaube ich, sprechen sie auch nicht Englisch und da macht so eine Übersetzungs-App auch gut. Also das Handy ist das Wichtigste. Das habe ich auch dann praktisch vorne in so einer kleinen Tasche, dass ich immer griffbereit habe.
Aber hast du auch so einen Luxusartikel mit, wo du sagst so, eigentlich, es müsste ich nicht unbedingt, aber das ist mein Must-Have auf Radreisen.
Ich nehme, also Luxus nicht, ich nehme tatsächlich einen Teddy immer mit.
Nein.
Und der Teddy hat immer ein T-Shirt an und da steht meine Tour um. Und das ist so ein bisschen mein Fotomotiv auch immer. Weil ich will ja nicht alleine immer umstehen, sitzen auf meinen Fotos.
Oh, das ist ja schön. Das heißt, diese Fotos, bitte gib uns diese Fotos auch. Also hast du einen Instagram-Kanal oder so, wo wir die Bilder dann sehen können? Sag mal, wie heißt der?
Service trifft Reisen.
Service trifft Reisen. Okay, und damit ihr euch auch connecten könnt, packe ich euch das natürlich in die Beschreibungen zur Podcast-Sendung. Geht da einfach mal drauf, da habe ich auch nochmal das Buch von Jeanette verlinkt oder auch natürlich ihre Internetseite, also was sie in Sachen Service und IT übertragen kann aus Italien, weil das wird ja danach auf jeden Fall kommen, Jeanette, ne?
Genau.
Sag mal, wir haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht so, ne? Und ich war doch sehr überrascht über deine allererste Tour, die war nämlich mit Rollerblades. Was zum Henker? Was war da los?
Also, ist tatsächlich, ich glaube, 15 Jahre her. Der Weg nach Wien war schon immer so ein Weg für mich an der Donau, der mir viel Kraft geschafft hat. Auch mit Fahrrad. Ich bin auch schon da lang gelaufen. Und irgendwann kam ich auf die dumme Idee, halt auch die mit Rollerblades mal zu befahren, diesen Weg. Der führt direkt an der Donau entlang, zumindest zu dieser Zeit. Und ich sag immer, ich bin mit Schlittschuh auf die Welt gekommen, weil ich war, seit ich 3 bin, Eisschnellläuferin.
Oh, wow.
Und diese Verbindung hat mich halt dazu animiert, dass ich das mal mache mit den Rollerblades. Bin das erste Jahr auch alleine gefahren, noch mit Luftreifen auf den Rollerblades, also sind 2 Reifen in dem Fall. Und ja, das war für mich schon das erste Mal auch unterwegs alleine und ich will nicht sagen lebensentscheidende Situationen, aber ich habe das erste Mal mich selbst um mich gekümmert. Und danach bin ich jedes Jahr gefahren, irgendwo hin. Ja, das war so der Einstieg in dieses Solo-Reisen und vor allen Dingen in dieses außerhalb von Autos und Zug- und Fliegerreisen.
Du hast gerade was sehr Bemerkenswertes, wie ich finde, gesagt. Das war das erste Mal, dass du die Zeit hattest, dich um dich zu kümmern auch. Wie meinst du das genau? Und wie hast du das auch auf Reisen dann umgesetzt?
Also um mich zu kümmern heißt erstmal wirklich nur für mich organisieren. Auf meine Bedürfnisse zu achten. Zum Beispiel, dass ich sage, ich will in Klöster schlafen, ich will in Kirchen gehen, obwohl ich nicht religiös bin, etc. Einfach da zu machen, was auf man selber Lust hat. dann habe ich zu dem Zeitpunkt viel Zeit verbracht mit Lesen und mit Zitaten sammeln, für mich persönlich. Aber auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also als wenn man so als Gruppe unterwegs ist, da bin ich eher so der Passive, so ein bisschen introvertiert. Aber wenn man alleine unterwegs ist, vor allem mit Rollerblades, wird man angesprochen. Also da fragt dich jeder, ja, was machst du da? Das war auch für mich eine schöne Erfahrung, da mal angesprochen zu werden und mal auch im Mittelpunkt zu stehen und auch mal vielleicht cool zu wirken, ja.
Hat dich das dann nachhaltig beeinflusst, auch diese Tour? Also im Alltag, als du dann das erstmal unterwegs warst, was hat sich da verändert?
Ich habe schon überlegt, tatsächlich, wer mir gut tut, was mir gut tut. Es war so das erste Mal so eine Reflexion meines Lebens.
Wie alt warst du damals? Dann verraten wir jetzt ja auch mal unser Alter, oder? Einfach, also ich bin 41, Baujahr 85. Und du?
Genau, ich bin jetzt, ich werde jetzt 53, nach der Tour gleich. Und wenn es vor 15 Jahren war, da war ich so, ja, 38.
War das für dich eine Lebensphase, wo sich sowieso viel verändert hat? Oder woher kam irgendwann das Bedürfnis, jetzt mit Ende 30 mache ich mich alleine auf Reisen auf den Weg mit Rollerblades in Richtung Wien?
Ich glaube, ich war da in der Phase in meiner Karriere, wo ich am höchsten Punkt war, wo ich aber auch gemerkt habe, dass mich das schon sehr stresst, weil ich habe Themen, ich habe rund um die IT ja nur bessere Prozesse, schneller, höher, weiter sozusagen. Und dort musste ich einen Stopp machen. Also ich habe wirklich gesagt, ich muss jetzt hier eine Stopptaste drücken. Und die kann man nur drücken, wenn man wirklich alles verändert. Also mal ganz was anderes macht. Das heißt mal alleine unterwegs sein. Das heißt mal mit Rollerblades unterwegs sein. Also wirklich bewusst was anderes zu machen, als das, was man täglich kennt. Weil ich war viel mit dem Auto unterwegs, war viel mit dem Flieger unterwegs. Wirklich mal auszubrechen. Und das habe ich gemacht, ja.
5 Sterne, die bewegen. Zwischen Menschen und Momenten. Kannst du dich noch an besonders erinnerungswürdige Momente erinnern? Also bei mir war das zum Beispiel, ich bin auf dem Weg nach Venedig, ne, durch Italien gefahren und es waren, ich glaube, 43 Grad. Wir sind sehr früh losgefahren. Ich hatte so eine Art Hitzeschock oder sowas oder Überhitzung. Hab dann auch, also ne, diese typischen Sachen, die man dann halt hat, Kopfschmerzen, man übergibt sich. Ich musste dann irgendwie liegen, Beine hoch und so. Und habe mich dann so mit letzter Kraft in so ein italienisches Dörflein geschleppt. Und da war dann ein Mann in seinem Vorgarten, der hat so ganz liebevoll noch seine Blümchen gewässert. Der hatte einen Hut auf, der hatte nur noch ein Auge. Und der, mit diesem einen Auge sah der mich völlig entkräftet da wohl lang. Also ich muss ein Bild abgegeben haben, immer das ja. Und dann hat er seinen Wasserschlauch genommen und auf mich gerichtet und mich damit wach gemacht, hat mir damit Energie gegeben und dann bin ich natürlich abgestiegen, habe mich bedankt und dann hat er mir Melone geschnitten, mich quasi gefüttert, also ich war, saß da neben meinem Fahrrad, ne, voll bepackt, den Helm habe ich noch nicht mal abgezogen, weil der schützt ja auch vor der Sonne dann in dem Moment, klar, ne, und dann hat er mir weiter Wasser geholt aus dem Dorfbrunnen. Wir konnten uns nicht verständigen, ne? Aber das war so eine Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Und das dann zu erfahren, dass ich eben, wenn ich hilfsbedürftig bin, dass andere Menschen manchmal sehen, sie braucht Hilfe, weil es einem selber schwerfällt zu fragen, das war für mich etwas, was ich mit in meinen Alltag genommen habe. Ne? Ich muss jetzt, es ist mir so in den Kopf gekommen, deswegen, wie war das denn bei dir so bei der ersten Tour oder überhaupt mal bei einer Tour?
Da fällt mir tatsächlich eine Geschichte ein, da bin ich nach Kroatien gefahren mit dem Fahrrad. Und da war ich einmal völlig in der Pampa, also Pampa heißt für mich, also wirklich abseits von irgendwelchen Dörfern und Städten und hatte dort so ein kleines Wohnmobil gemietet und habe dann versucht, vorab mit ihm zu kommunizieren, ob es irgendwo was zu essen gibt, weil ich auf dieser Strecke wirklich nichts hatte, kein Restaurant, ja gar nichts. Und er hat mir geschrieben, ja, 10 Minuten mit dem Auto, hast du da was? Und hat aber nicht verstanden, dass ich mit Auto nicht nirgends hinfahren kann.
Ja.
Und dann hatte ich mir tatsächlich noch schnell am Konsum was geholt, weil ich dann wusste, okay, 10 Minuten fahre ich da nirgends mehr hin. Und dann komme ich mit dem Fahrrad an, dann sieht er mich, ging zurück in seinem Haus und kam mit ganz, ganz viel Essen zurück.
Nein.
Und das hat mich auch, dachte mir, wow, das ist ja Wahnsinn, weil er konnte mir ja nicht helfen, weil er dachte, er kommt mit dem Auto, wie kommt man sonst an diese Gegend dort?
Ja.
Hat dann gesehen, dass ich wirklich nirgends mehr hinfahren kann und hat mir dann von seiner Frau dann Essen geholt. Und ja, dann habe ich auf der Terrasse gesessen dort in diesem Wohnmobil und habe was zu essen gehabt. Und das andere, was ich mir vorher gekauft hatte, konnte ich dann auf die Tour dann weiter mitnehmen dann. Und war auch gut so, weil der Tag danach war auch nicht mehr mit Gaststätten bestückt.
Ja, also das ist ein guter Tipp übrigens für alle, die on Tour noch gehen wollen oder so. Nehmt euch irgendwie immer sowas mit wie Müsli, was ihr dann mit einem Saft, ich habe immer so einen Mini-Tetrapack Saft dabei, dass ihr auf jeden Fall morgens erstmal in die Gänge kommen. Ich brauche auch mal wieder was Kraft, damit ihr morgens in die Gänge kommen könnt. Übrigens, mein Luxusartikel ist immer ein Gaskocher und Kaffee. Und ich habe dann eben diesen Kaffeefilter, ne, und dann schütte ich mir jeden Morgen mit heißem Wasser diesen Kaffee auf und stelle mich dann irgendwo hin und trinke diesen Kaffee ganz gemächlich, bevor ich dann Zähne putze, das Zelt abbaue und so, ne. Das ist ja auch eine Routine, die man dann irgendwie hat. Genau. Und übrigens, wo du das gesagt hast mit, da kamen die Menschen mit ganz viel Essen auch davor. Ich hatte das auch mal, da war ich in Schweden unterwegs und die Menschen konnten nicht verstehen, dass ich diese vielen hundert oder ne, Kilometer gefahren bin. Das ist übrigens überhaupt etwas, was viele nicht verstehen. Also als ich mal in Spanien angekommen bin, von Aachen ausfahrend, die haben das nicht gecheckt. Also auch oder in Kroatien, woher seid ihr denn? Ja, wir kommen da und daher. Und wo seid ihr gestartet? Ja, da und da. Nee, aber wo seid ihr mit dem Fahrrad gestartet? Ja, vor 3000 Kilometern. Jeanette, und eine Frage, die ich als alleinreisende Frau auf dem Fahrrad immer gestellt bekomme, warum das Ganze? Also warum fahre ich alleine als Frau mit dem Fahrrad los? Du könntest ja auch ganz easy peasy für irgendwie, weiß ich nicht, für ein Fuffi ein Ticket holen und dann, ne, also ein Flugticket und dann so los. Also warum? Warum machst du das?
Also grundsätzlich, das Fahrradfahren bringt mir Freiheit. Also wirklich auf dem Weg zu entscheiden, fährt man mal rechts oder links, diese Möglichkeit zu haben. Und vor allem natürlich auch immer in Bewegung zu sein. Also wenn ich jetzt wandern gehen würde, würde ich maximal 4 Stunden durchhalten. Wenn ich joggen gehen würde, maximal 4 Minuten. Von daher ist das Fahrradfahren für mich etwas, wo ich mich einen ganzen Tag bewegen kann. Man ist mit dem Fahrradfahren tatsächlich abseits vom Mainstream. Also man sieht halt auch Dinge, die man nicht von der Straße aus sieht. Was wir schon ein bisschen angedeutet haben oder schon uns unterhalten haben, ist diese Einfachheit und diese Reduzierung auf das Notwendigste. Also ich habe dann auch so ein T-Shirt, da steht, glaube ich, auch Fahren, Essen, Schlafen und dazu zähle ich jetzt noch Packen und Duschen und mehr ist es nicht.
Fun Fact, wie lange warst du mal nicht duschen unterwegs? Wie eklig wurde es?
Ich glaube, das waren schon mal 3 Tage.
Ja, bei mir auch. Und dann auch nur im Meer abgeduscht, also ne, im Meer, immer ins Meer gehüpft. Übrigens, wenn ihr das nicht so machen wollt, ihr könnt auch bei den Campingplätzen unterwegs einfach mal reinradeln. Die sehen dann schon eure verschwitzten Gesichter und dann könnt ihr mal fragen, ob ihr einfach die Dusche benutzen könnt. Viele erlauben das, dass ihr dann umsonst einfach mal unter die Dusche hüpft oder ihr kauft euch für ein paar Cent einfach so eine Duschmarke. Und das ist vor allem auch gut, weil ihr könnt dann tagsüber duschen. Das heißt, die Haare trocknen im Wind, ne, die Klamotten können nochmal auch durchlüften und so weiter. Das ist einfach ja viel schöner, wenn man dann eben frisch geduscht auch mal unterwegs ist, weil man muss ja auch sagen, also der Körper kann ein paar Tage das ganz gut machen und man hat dann wie so einen Schutzfilm auch auf der Haut und so weiter und da passiert gar nichts, aber wenn man eben immer die gleichen Klamotten anhat, dann ist es halt doof und ich setz mir dann immer, also ich pack mir die Socken über meine Hände, ja, meine Klamotten lege ich auf den Boden, schäume das mit Shampoo ein und dann Shampoo auf die Socken und dann reibe ich das so aneinander, Socken ausziehen, auch auf den Boden und dann trete ich, während ich dusche, auf diesen Klamotten rum und wasche mir dann dabei die Haare und den Körper ab irgendwie. Also, weil man muss ja auch ein bisschen sparen bei den Duschmarken.
Genau, und diese Kreativität ist auch noch so ein Punkt. Man muss jetzt selber zu helfen wissen, gell? Dieses Erlebnis, was du da hattest mit dem Duschen, also genau sowas möchte ich halt auch erleben, dass man ja, Serviceleistung angeboten bekommt, weil man halt in einer außergewöhnlichen Situation ist und die einfach mal so zu beobachten und halt auch mal zu gucken, warum geht das nicht immer, gell?
Ja, genau, eben auch, ne, nicht zu sehen, wo ist denn das Problem, sondern woran hattet ihr gelegen, ne? Dass man da auch einfach einen Lösungsweg. Sag mal, wenn du in der IT arbeitest, erzählst du dann auch von deinen Radreisen oder also wer arbeitet da sonst noch so mit dir und sind die alle total geflasht, wenn du das erzählst?
Ich würde sagen, geflasht vielleicht nicht, weil das sind noch extreme Sportler. Ich habe ein sehr, sehr junges Team, überwiegend unter 30. Und wir sind ein sehr sportliches Team. Also die gehen wirklich lange klettern, die gehen die 100 Kilometer Marsche zusammen. Ich glaube, jetzt sind sie auch irgendwo wieder klettern gewesen. Wir machen einmal im Monat auch eine Wandertour zusammen. Also ich glaube, da wäre ich über begeistert ist sie nicht ganz so, weil sie selber solche Touren machen. Aber was wir tun ist, die Erlebnisse, die wir da dort haben, egal ob sie jetzt in der Hütte sind oder ich halt unterwegs in Klöstern, wir unterhalten uns darüber, wie wir diese Leistungen, die wir dort erfahren, diese Serviceleistungen in den IT-Support, wo ich ja tätig bin, adaptieren können.
Hast du mal ein Beispiel dafür, wie das gelingen kann? Ich kann mir das überhaupt gar nicht gut vorstellen.
Ja, zum Beispiel das, was wir jetzt gerade erzählt haben, dass man den Menschen im Mittelpunkt sieht. Also ich habe ja vorher mit, was ich erzählt habe von Kroatien, mit diesem Wohnmobilunterkunft, ich habe es vorher mit ihm kommuniziert, aber er hat mich nicht verstanden, weil er nur ja gelesen hat, was ich ihm geschrieben habe. Und als er mich gesehen hat, wusste er mein Problem und hat es gelöst. Und genau solche Dinge, also halt auch hinter denen, was uns Anwender ihre Probleme schildern, einfach auf den Menschen zu gucken, was hat er gerade für ein Problem? Hat er gerade vielleicht ein Problem, dass er einen Vortrag machen muss vom Vorstand und gerade in sein System nicht reinkommt? Wenn er dann schreibt, Systemverweigerung, dann kann man sagen, ja gut, ist jetzt nicht so schlimm, soll er halt 2 Stunden warten. Aber wenn man dann hinterguckt, was er wirklich mit dem Thema gerade hat oder wenn eine Anforderung, dann kann man ihnen schneller helfen. Also immer hinter den Menschen zu gucken, ich glaube, das ist so der wichtigste Effekt, den man machen kann im Support.
Und vor allem auch diese Übersetzung, ne? Also manche sprechen halt fließend IT-lerisch, sag ich mal, und die anderen sagen dann, das geht hier nicht, was mache ich denn? Ne? Und dann dieses typische, ja, mach erstmal an und aus und so. Und auch wenn das so ein Klischee ist, ne? Also wir haben ja hier auch mit den Mikrofonen vorher so eine Hampelei gehabt, ne? Gestern bei der Generalprobe lief alles tutti und dann hier auf einmal dann gelb geleuchtet, dann blau geleuchtet und so weiter. Und dann haben wir nochmal kurz den Zoom-Call beendet. Ich habe mit dem Techniker gesprochen und da musste ich wirklich sehr bildhaft werden. Wir mussten uns nochmal miteinander connecten, nochmal zoomen, schau mal so und so war das, damit wir uns synchronisieren. Und ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, eben als wir miteinander gesprochen haben, wir sind beide lösungsorientiert, wir wollen das ja auch beide und wir haben beide Bock drauf und das wird sich schon hier irgendwie klären. Und wenn nicht, dann finden wir ein Workaround, ja. Und ich glaube, diese Einstellungssache, also was du auch gesagt hast, ne, da den Menschen im Mittelpunkt sehen oder auch die Kreativität und so weiter, da lässt sich aus Italia bestimmt ganz viel mitnehmen, wenn du in Richtung Venedig unterwegs bist. Worauf freust du dich am meisten?
Erstmal auf meinen 3-Zinnen-Blick. Das ist ja praktisch schon ein Weg, den ich ja deswegen gewählt habe, jetzt zu fahren. Und dann tatsächlich auf Venedig, weil ich Venedig nur einmal erlebt habe vor 30 Jahren, aber wirklich nur flüchtig, weil es so viele Touristen da waren, dass ich geflüchtet bin. Und diesmal, glaube ich, nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit und freue mich auf dieses Ziel.
Ich kann dir einen Tipp geben. Es gibt also direkt neben dem Wasser in Venedig. Mehr sage ich nicht. Vielleicht entdeckst du diesen Ort. Das sind natürlich Unmengen an Wasser dort. Aber vielleicht entdeckst du einen Park mit Bänken, wo so die Blätter dir das Licht glitzernd auf dein verschwitztes Gesichtchen dann scheinen lässt wahrscheinlich. Und du da wunderbares Eis bekommst, natürlich völlig überteuert. Und von dort aus geht es dann in Richtung einer Insel, das kann ich euch auch sehr empfehlen oder dir auch jetzt, Jeanette, mitgeben. Ne? Nutzt diese, ich sag mal, Wassertaxis. Holt euch da so ein Ticket und dann könnt ihr das den ganzen Tag machen oder abstempeln oder sowas. Das ist viel günstiger als Rundfahrten oder irgendwas. Ihr könnt da die öffentlichen Verkehrsmittel einfach nutzen und das sind natürlich in Venedig die Boote. Jeanette, was die Reise mit dir macht, ja? Welcher italienische Service dich umgehauen hat, im positiven wie im negativen Sinne und ob du wirklich in 4 Tagen da es hin schaffst, wir werden es erleben. All das hören wir in den kommenden Folgen. Also jetzt unbedingt den Podcast abonnieren, dranbleiben und hören, was Radreisende Jeanette Bastian erlebt. Sie überträgt die ganz kleinen Besonderheiten oder auch die großen, die Schönheiten des Service aus dem Alltag in die IT. Ist seit über 30 Jahren in dem Bereich unterwegs und jetzt mit dem Fahrrad um die Welt. Was sie bisher erlebt hat, könnt ihr auch nachlesen, nochmal nachschauen, vielleicht für euer IT-Team oder wo auch immer. Das Buch heißt 5 Sterne für die IT, das IT-Service-Management-Buch für eine neue Servicekultur. Jeanette, ich danke dir sehr für diese erste Vorabfolge und möchte natürlich noch wissen, was möchtest du mit diesem Podcast auch machen? Also warum hast du gesagt, wir machen das jetzt zusammen?
Ja, Andrea, also ich glaube, es hat zum Anfang schon gesagt, dass ich mich bei dir sehr wohl gefühlt habe und ich gedacht habe, das, was mir schon immer so ein bisschen gefehlt hat, ich bin so ein Fotofetischist, das heißt, ich mache sehr, sehr viele Fotos von meiner Tour, aber diese Gefühle, die man unterwegs hat oder diese Erlebnisse mehr verbal zu formulieren, habe ich noch niemand gefunden oder für mich noch nichts gefunden und das habe ich auf der Couch so empfunden, da ich dachte, das ist sie jetzt und deswegen nutze ich die Chance jetzt bei dieser Tour und bei den folgenden in diesem Jahr, dich auf den Weg mitzunehmen, sozusagen im Austausch auch mit Deutschland zu bleiben.
Ja, und vor allem auch euch da draußen mitzunehmen. Wenn ihr Radreisen möchtet, schaut euch gerne die Fotos von Jeanette an, denn wenn diese Podcast-Folge erscheint, das müssen wir auch schon mal so sagen, ne, wir produzieren das hier vor, damit du eben auch dann ordentlich unterwegs sein kannst, dann ist sie natürlich schon wieder da. Das heißt, ihr habt eine Menge an Fotomaterial und vielleicht auch auf deiner Homepage, wo nochmal irgendwie ne, alles steht oder die Route irgendwie ist. Vielleicht setzen wir auch eine Playlist bei Spotify rein, weil ich höre unterwegs zum Beispiel immer eine bestimmte Musik oder ein Album, das ich mir vorher runterlade. Machst du sowas auch oder hörst du auf dem Fahrrad dann nichts?
Doch, tatsächlich. Ich mache mir da mal eine Playlist und freue mich auch auf die neue jetzt. Das ist auch noch so ein Punkt, wo du sagst, auf was freust du dich? Tatsächlich auf meine neue Playlist auch.
Cool, okay, das war jetzt wirklich ins Blaue hinein einfach geraten. Dann sollen wir das jetzt fix machen. Wir machen einfach die Playlist öffentlich und setzen in diese Playlist natürlich auch dann diesen Podcast rein. Ja. Und dann könnt ihr also in dieser Playlist den Podcast und alle Songs von Jeanette einfach mal nachhören. Jeanette, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir sprechen konnten. Und ich finde einfach, ja, ich finde es super, dass du das machst.
Ich danke dir, Andrea.
Dann ciao, Bella.
Ciao.
Danke, dass du ein Stück des Weges mitgefahren bist. Bis zur nächsten Etappe bei 5 Sterne auf 2 Rädern. Von und mit Jeanette Bastian.